Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen. Aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie diesmal Adi Ardelean zur Juli-Ausgabe des grenzüberschreitenden deutschsprachigen Funkmagazins. Beiträge von den deutschen Gemeinschaften aus Rumänien und Ungarn hören Sie heute bei uns. Hier die Themen. Deutsch als Minderheitensprache. Eine internationale Konferenz zu diesem Thema fand in der ungarischen Landeshauptstadt Budapest statt. Die Temeswarer Kleinstadt Deta war Treffpunkt deutscher Jugendtanzgruppen aus Westrumänien und Ungarn aus Anlass des örtlichen Kirchweihfestes. Deutsche Beteiligung am Altmusikfestival in der siebenbürgischen Seglerburg. Und aus Anlass des Heimattreffens der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt bietet das Astra-Museum eine Ausstellung zu siebenbürgisch-deutschen Sinnsprüchen. Das sind unsere sommerlichen Juli-Themen. Hören Sie mit! Unsere erste Station ist diesmal die ungarische Landeshauptstadt. Die deutschsprachige Andrássy-Universität in Budapest war Anfang Juli Austragungsort einer zweitägigen internationalen Konferenz zum Thema Deutsch als Minderheitensprache. Daran nahmen Fachexperten und Vertreter der deutschen Minderheiten aus Georgien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Moldawien, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn sowie aus der Bundesrepublik Deutschland teil. Mit dabei war auch der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschik. Er sprach in seiner Eröffnungsrede über die Bedeutung von Deutsch als Muttersprache im Spannungsfeld Muttersprache-Minderheitensprache und wie das im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit gelingen kann. Ein Gespräch mit dem Bundesabgeordneten führte anschließend Eva Gerner von der deutschen Redaktion des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens.
Ihr hervorragendes politisches Engagement habe ich bisher gekannt, aber dass Sie sich auch für die Sprache so einsetzen, das habe ich heute das erste Mal gehört. Oder hängen in diesem Fall Minderheit, Nationalität, Sprache und Politik zusammen?
Ja, natürlich, denn die Sprache ist das wichtigste Merkmal für die Identität einer ethnischen Gruppe. Da hat sich viel entwickelt, aber wir brauchen ein gesamtes Konzept der Bundesregierung mit den deutschen Minderheiten und den Mittlerorganisationen. Und deshalb halte ich diese Konferenz hier in der Andrássy-Universität des Goethe-Institutes für so wichtig und bin gerne gekommen, um hier auch mal Grundsätzliches zu diesem Thema zu sagen.
Ich glaube, Sie sind hier die einzige Person, die eine absolute Übersicht hat. Denn Sie kennen all diese Länder. Während dieser 4 Jahre, die Sie vorhin genannt haben, waren Sie überall dort. Sie kennen auch die sprachliche Situation. Denn selbst wenn man über politische Sachen verhandelt, bekommt man das mit, wie die sprachlichen Zustände der einzelnen deutschen Gruppen sind. Was halten Sie davon? Wo muss man ein bisschen unter die Arme greifen?
Ich glaube, sie lässt sich überall in Europa und der ehemaligen Sowjetunion verbessern. Aber wir haben ja auch positive Entwicklungen. Ich kann mich erinnern, wie die Sprachsituation im Bereich der Ungarndeutschen vor 25 Jahren ausgesehen hat und wie sie sich bis heute entwickelt hat. Und deshalb ist, glaube ich, das Beispiel Ungarn auch ein gutes Beispiel, das Mut machen kann. Ich weiß, dass am Anfang dieser Entwicklung natürlich eine neue Gesetzgebung in Ungarn gestanden hat, aber es stand auch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten aus anderen Ländern. Als ich vor 2 Jahren einmal in Südtirol war, hat mir die Südtiroler Regierung gesagt, dass Experten aus Südtirol bei der Entwicklung eines Sprachkonzepts für die deutsche Sprache als Minderheitenmuttersprache in Ungarn vor 25 Jahren mitgeholfen haben, die Curricula für Ungarn zu entwickeln. Und heute erleben wir, wenn wir die Audi-Schule in Győr besuchen, ein sehr hohes Niveau an einem Schulangebot, wo ich, egal ob ich Ungarndeutscher bin, ob ich Ungar bin, ob ich einer anderen Minderheit in Ungarn angehöre, in einer Schule ein tolles Sprachangebot bekomme, tolle Bildung vermittelt bekomme, wo ich für mein Leben dann wirklich mit einer tollen bilingualen Sprachausbildung, dass ich genauso gut Deutsch wie Ungarisch spreche, die Schule verlasse und dann natürlich in einem Europa der Mehrsprachigkeit, weil es kommt ja dann meistens noch Englisch, Französisch dazu, ganz tolle Bildungschancen habe. Und deshalb sage ich, wenn es überall in Europa, überall in der ehemaligen Sowjetunion solche Bildungszentren gibt wie Beuja oder Győr hier in Ungarn, dann haben wir schon viel erreicht, obwohl ich weiß, weiß, dass die hier in Ungarn leben, auch sagen, es ist schon alles gut, was wir in den letzten 25 Jahren erreicht haben, aber es könnte noch besser werden, denn das Bedürfnis für Deutsch als Minderheitenmuttersprache gibt es ja nicht nur in Gjör oder in Beuja, es gibt es landesweit und wir brauchen noch mehr solcher Zentren oder brauchen kleinere Zentren zwischen den großen Zentren. Und das zeigt den Blick auf die Wirklichkeit. In Ungarn hat sich die Situation toll entwickelt in den letzten 25 Jahren, aber die Ungarndeutschen sagen zu Recht, es muss noch besser werden. In anderen Ländern, in Europa und in der ehemaligen Sowjetunion, träumen Deutsche davon, mal eine solche Schule zu haben, wie das Bildungszentrum in Gjör oder in Beuja.
Ich kann das bestätigen, was Sie sagen. Vor 25 Jahren konnte ich kein einziges deutschsprachiges Gespräch mit einem Schulkind aufnehmen. Heute ist die Situation ganz anders. Das Problem ist, wenn wir schon über Ungarn sprechen, dass das einerseits ein Zurückgewinnen der Sprache ist, denn es gab vor 70 Jahren eine Generation, die mit dieser Sprache aufgestanden ist und den ganzen Tag diese Sprache gesprochen hat, und das ist leider in 40 Jahren verloren gegangen. Und das andere Problem, dass Beuja, Pécs, Gjör leider eher Einzelfälle sind und nicht allgemein sind. Also der Schuh drückt noch an sehr, sehr vielen Stellen, auch in Ungarn.
Völlig richtig. Aber Ungarn hat doch Maßstäbe gesetzt, dass man Schwerpunkteinrichtungen schaffen muss, die dann ausstrahlen ins Land. Und wenn ich mir die Führungselite der Ungarndeutschen heute angucke, die nächste Generation, dann sind sie alle geprägt worden in diesen Zentren. Und von daher, die Situation in Ungarn ist mutmachend, sie ist beispielgebend, aber ich verstehe, dass man auch in Ungarn sagt, neben diesen tollen Zentren wie Beuja, Gjör und an anderen Stellen Ungarns, brauchen wir auch noch in der Fläche Einrichtungen, die neben diesen großen Bildungszentren einen Beitrag für die Wiedergewinnung der deutschen Sprache als Minderheitenmuttersprache leisten.
Haben Sie den Eindruck, Sie waren ja auch sehr oft in Ungarn, auch in verschiedenen ungarndeutschen Gemeinschaften, dass die Ungarndeutschen, also diese Nationalität selbst, auch das Bedürfnis hat, diese Sprache zu erwerben, diese Sprache wieder zu sprechen?
Ja, also diesen Eindruck habe ich, weil sonst hätte der Erfolg der letzten 25 Jahre sich ja nicht so eingestellt, weil es den Wunsch gibt, die Sprache wieder zurückzugewinnen. Auch für eine junge Generation haben diese geschaffenen Einrichtungen ja auch den Erfolg gehabt und von daher glaube ich, das Bedürfnis ist da, aber man wünscht sich es noch stärker in der Breite und in der Fläche und nicht nur in einer so perfekten Ausprägung, wie wir es in Beuja oder in Gjör erleben.
Ich habe gerade gelesen in einer Pressemitteilung von Ihrem Büro, dass AGDM auch Sigmar Gabriel gebeten hat, bei der Vergabe dieser Stipendien auch die Zugehörigkeit zu der Minderheit stärker zu berücksichtigen. Ist das wichtig, auch aus sprachlicher Sicht?
Na, selbstverständlich, denn ich glaube, wenn wir zum Beispiel junge Angehörige einer deutschen Minderheit für den Bildungsbereich gewinnen wollen, dass sie Deutsch als Lehramtssprache studieren, dass sie Deutsch im Hinblick auf pädagogisch-didaktische Vermittlung studieren, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, das zeitweise in Deutschland zu tun, auch vor allem sich in Deutschland nicht nur aus, sondern auch fortzubilden. Und für diesen schulpädagogischen Bereich werden wir, um mehr in die Breite und in die Tiefe zu gehen, auch ein besonderes Stipendienwesen brauchen. Das ist schon angelegt. Ich glaube, dass das auch über den DAD grundsätzlich möglich ist. Aber wir brauchen mehr solche Stipendien auch in Zukunft.
Was mir hier sehr gefallen hat, fällt mir gerade ein, dass Sie auch verschiedene andere Aspekte in Ihrem Vorschlag genannt haben. Also nicht direkt in der Schule sitzen und Sprache lernen, sondern Sport, Religion. Das sind auch Möglichkeiten eines Spracherwerbes unter anderem, nicht?
Sprache bestimmt ja unser auch zivilgesellschaftliches Leben. Sprache hört ja in der Schule und nach der Schule nicht auf. Und deshalb müssen wir auch alle modernen Lebensbereiche sehen. Ich habe zum Beispiel jetzt in Lettland ein interessantes Modell im Hinblick auf die Vermittlung der lettischen Sprache an die russischsprachige Bevölkerung in Lettland kennengelernt, Sprachcafés. Ältere lettische Bürger russischer Abstammung sprechen schlechtes Lettisch. Man kann Menschen in einem bestimmten Alter nicht mehr in einen Kurs zwingen. Aber wenn die Leute nachmittags in lockerer Form zusammenkommen, quasi die Sprache in einer etwas leichteren Form vermittelt bekommen beim Kaffeetrinken, dann sind sie viel eher motiviert. Was für die jungen Leute, für die Jungen und die Mädchen das Fußballspielen bedeuten kann, kann für die älteren Leute Handarbeit, Kirche, Kaffeeklatsch sein. Und deshalb müssen müsste man auch darüber nachdenken. Und solche Aktivitäten habe ich selber schon gesehen, dass es auch für eine ältere Generation, die der deutschen Sprache nicht mehr so mächtig ist, doch ein Angebot gibt, das aber auch die Lebenssituation und die Lernmöglichkeiten älterer Menschen berücksichtigt. Und auch sowas gibt es heute, privat organisiert. In Kiew gibt es mitten in der Stadt ein Kulturzentrum Widerstrahl, wo es Sprachkurse besonders für junge Leute gibt mit Goethe-Lehrern und wo sie aber auch am späten Nachmittag schon, während die jüngeren Leute, die am Tag einem Beruf nachgehen, kommen in die Abendkurse und am Nachmittag finden sie ältere Leute, die quasi mit Handarbeit, mit Kaffee trinken, mit Lieder singen, wieder ganz anders für sich die deutsche Sprache zurückgewinnen. Also alle Generationen, nicht nur in der Schule und auch nach der Schule und Ideen, Kreativität sind gefragt, wie in vielen Regionen Europas auch für alle Generationen die deutsche Sprache als Muttersprache einer Minderheit wiedergewonnen werden kann.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag kommen wir ins Banat. Die Temescher Kleinstadt Deta war in diesem Monat Treffpunkt deutscher Jugendtanzgruppen aus Westrumänien und Ungarn. Den Anlass dazu gab das traditionelle Banat-Schwäbische Kirchweihfest. Der örtlichen Gastgebergruppe Edelweiß gesellten sich schwäbische Volkstanzensembles aus 8 weiteren Ortschaften dazu. Mit Blasmusik und bunten schwäbischen Trachten ging es am Vormittag durch die Straßen von Detta. In dem Temescher Heidestädtchen lebt nur noch eine zahlenmäßig kleine deutsche Gemeinschaft. Doch das Deutsche Forum konnte bei den letzten Kommunalwahlen einen Vertreter in den Stadtrat entsenden. Kurz danach wurde die deutsche Kinder- und Jugendtanzgruppe Edelweiß ins Leben gerufen und die Tradition des Kirchweihfestes wieder aufgenommen. Gerhard Schamanzu ist Stadtrat in Detta und Leiter des Deutschen Ortsforums.
Ich als deutscher Rumäner habe gesehen, weil die Minderheit der Deutschen hat sehr stark abgenommen und für das wir versuchen, die deutsche Kultur weiterzuführen.
Den Rosmarinstrauß durfte in diesem Jahr Astrid Schamanzu als Vortänzerin tragen.
Es ist für mich ein besonderer Anlass und ich kann es kaum erwarten, besonders weil dieses Jahr ich das erste Paar in der Trachtenparade bin und ich trage den Rosmarinstrauß. Ich liebe Musik, tanze sehr gerne und trage sehr, sehr stolz diese Tracht.
Der Detaer Edelweiß-Gruppe gesellten sich zum diesjährigen Kirchweihfest die Variascher Spatzen, die Bieleder Heiderose und die Hatzfelder Pipatsche aus dem Kreis Temes, die Gruppen Enzian aus Reschica und Banatia aus Arad, sowie 2 ungarndeutsche Tanzgruppen, Kränzlein Volkstanzverein aus Bonjar und der Freundeskreis schwäbischer Jugendlicher aus Hortian. Die Trachtenträger in Begleitung der Henschel-Blaskapelle aus Rekasch marschierten durch die Stadt, hielten an verschiedenen Häusern an und gingen anschließend zur katholischen Ortskirche. Die römisch-katholische Kirche in Detta ist der heiligen Anna geweiht. Das ist die Mutter Mariens bzw. die Großmutter Jesu Christi. Den Festgottesdienst zelebrierte dreisprachig Ortspfarrer Attila Lokodi, der am Ende der heiligen Messe auch den Rosmarinstrauß segnete.
Allmächtiger, ewiger Gott, alles, was du geschaffen hast, ist gut. Es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Die Globen preisen wir. Dir danken wir für die Macht und Güte. Segne auch die verbittete selige Frau Maria diesen Strauß, damit wir im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Die Ehrengäste wurden zum Fest am Nachmittag mit je einem mit Rosmarin geschmückten Apfel eingeladen. Nach dem Gottesdienst wurden am Platz vor der Kirche die 3 Ehrentänze getanzt. Danach marschierten die Trachtenpaare zum örtlichen Kulturheim. Das ist das ehemalige Deutsche Kulturhaus, das das Deutsche Ortsforum nach der Rückerstattung der Stadtverwaltung zur Nutzung für die gesamte Bevölkerung übergab. Zu den Ehrengästen des Festes zählte der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, ein gebürtiger Tatar.
Das ist vor allem eine sentimentale Angelegenheit, keine politische. Ich bin immer gern in Tatars, kommen dann die Erinnerungen auf. Auch heute beim Aufmarsch und so habe ich ehemalige Nachbarn getroffen, die im Nachbarhaus gewohnt haben, eine serbische Familie. Wir haben uns unterhalten. Alte Bekannte natürlich aus Tata. Ich habe auch die Gelegenheit, auf den Friedhof zu gehen. Es ist immer eine Sache für die Seele und weniger eine politische Angelegenheit. Ansonsten aber möchte ich die Tätigkeit hier in Tata würdigen. Der Vorsitzende Gerhard Schamann zu seiner Frau. Die anderen Aktiven hier haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt inzwischen eine sehr gute Tanzgruppe hier. Wir werden als Banater und Landesforum selbstverständlich diese Tätigkeit weiterhin unterstützen, vor allem im materiellen Sinne. Man braucht das eine oder das andere. Ansonsten war es auch ein gelungener Gottesdienst, dreisprachig, Deutsch, Rumänisch, Ungarisch, wie es ja schon immer eigentlich in Tata war, Mehrheit, Minderheiten zusammen. Ich finde die Stadt auch in einem besseren Zustand als früher, bedingt durch ausländische Investitionen. Unterm Strich für mich ein sehr angenehmer Besuch heute in Tata.
Das Programm der Kerwei in Tata ging am Nachmittag im Kulturhaus weiter. Nach dem Einmarsch der Trachtenpaare wurde Hut und Tuch verlost und der Rosmarinstrauß versteigert. Das Geschehen leitete Hansi Müller als Kirchweihvater.
Liebe, liebe Kerwei-Fest! Herzlich willkommen zu unserem Kerwei-Fest! Wir sind alle dort zusammen, um das Fest in Tata zu feiern.
Kirchweihvater ist eine Berufung, schon hier in Banat geworden. Also bin ich schon sehr, sehr gerne hier in Tata und es macht sehr viel Spaß.
Hansi Müller ist auch als Tanzleiter für drei der anwesenden Gruppen tätig.
Da ist keine Konkurrenz, da ist einfach die Freundschaft, dass die zusammen miteinander tanzen. Das sieht man dann auch, wenn dann der Ball beginnt oder die Gemeinschaftstänze wird getanzt. Das Wichtigste ist die Freundschaft unter der Gruppen.
Die Tanzgruppen boten anschließend ein buntes Programm. Als erstes trat die Kindertanzgruppe der Gastgeber von Edelweiß Tata auf. Ihr Können stellten auch die drei Gruppen von Hansi Müller unter Beweis.
Ich habe Harzwelt, tanzen sehr schöne Tänze, zwei, Blaue Augen und Anna Walzer. Dann haben wir die Bilder der Heiderose. Die tanzen auch ein Walzer und ein Polka. Und zwar eine Grüß Gott, rührt euch. Und die schwäbische Polka. Dann die Varjascher Spatzen, den Tanz zwei schwere Tänze, Donaulandwalzer und Schönwars.
Es ist ein bisschen anstrengend wegen der Hitze, das muss man schon sagen, man schwitzt ein bisschen viel. Aber ich persönlich, wenn ich die Trachten sehe und die Blasmusik, dann macht es mir nicht mehr so viel aus.
Sagt Alexandru Dohinka von den Varjascher Spatzen.
Sind schon Freundschaften entstanden seit langer Zeit, schon seit der ersten Kirchweih in Tata. Und daher haben wir es ein bisschen leichter mit der Kommunikation und mit den anderen Gruppen. Ich würde sagen, ich spreche jetzt im Namen meiner Kollegen auch, dass es uns eigentlich sehr gut gefallen hat.
Die Meinung teilt auch Marianne Floria von der Enzian Volkstanzgruppe aus Reșița.
Ja, hat immer Spaß gemacht. Wir waren noch einmal hier, hat viel Spaß gemacht. War ein bisschen bisschen zu warm, aber so war in Ordnung. Für die kleinen Kinder machen wir 2 Tänze so wie ein Spiel und noch ein Tanz, ein Marschierenbayerischer, das ist ein Tanz aus Österreich. Bei den Großen ist ein Tanz von Banata Bergland und 2 Tiroler Tänze.
Das macht echt Spaß und es freut mich, dass wir so viele Paare zusammen sind,
sagt Alexandra Kaiser, die mit ihrer Banatia-Gruppe aus Arad gekommen ist.
Heute werden wir nur 3 Tänze vorstellen. Die sind Polka. Ich habe jetzt 2 Leute aus Ungarn wieder gesehen, die ich, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Es ist echt schön zu sehen, dass man auch wieder Leute kennt, wenn man so oft mitmacht.
Wir sind eine Tanzgruppe in Bonyhád in Ungarn. Die Kinder fühlen sich sehr gut und wir freuen uns, dass wir in diesem Fest teilnehmen können.
Sagt Monika Dehr, Leiterin des Volkstanzvereins Kränzlein aus Bonyhád in Ungarn.
Wir werden 3 Tänze vorstellen, ein Walzer, ein Polka und noch einen Polka.
Ebenfalls aus Ungarn kam auch der Freundeskreis schwäbischer Jugendlicher aus Hartian, geleitet von Martin Surman-Majetski.
Heute hat uns die ganze Stimmung einfach verzaubert. Bisher haben wir das nur in den Volkskundestunden, in den Büchern gelernt, gelesen. Aber das hautnah erleben zu können, das ist was Besonderes. Also so viele Leute in Trachten und dass sie so aktiv diese Traditionen erleben können, das ist einzigartig in unserer heutigen Welt. Eine Faschingstradition möchten wir auf die Bühne bringen, nämlich den Tag von Umasundsundog, Umsonsonntag. Und das war am Anfang der Ballsaison die Gelegenheit zur Paarwahl. Unsere Freundschaft mit den Dataen fing im September 2015 an. Ich möchte ausländische Kontakte suchen, besonders im Karpatenbecken. Und so haben wir die Dataer gefunden und sie waren bei uns bei dem Hartianfest, gastronomischen kulturellen Fest, zu Gast. Und seitdem halten wir den Kontakt und wir möchten das fortsetzen und wir möchten, dass es wirklich eine blühende Freundschaft wird.
Diese Begegnungen finden immer öfter statt. Wir besuchen uns sozusagen gegenseitig, diese Gruppen fahren durchs Banat überall hin.
Fügt der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens Ovidiu Ganz hinzu.
Das ist wichtig, nicht nur das eben, was Repräsentatives dabei rauskommt, sondern die Tatsache, dass sich die Menschen kennenlernen, die Kinder, die Jugendlichen austauschen. Ich finde das eine sehr gute Praxis, die wir fortführen sollten. Ansonsten die Partnerschaften, die Freundschaften zur deutschen Minderheit in Ungarn finde ich auch sehr gut. Das wurde ja des Öfteren schon auch seitens des Bundesministeriums des Inneren in Deutschland erwähnt. Es ist ja wünschenswert, dass diese deutschen Minderheiten im Osten Europas sich besser kennenlernen, austauschen, zusammenarbeiten und das versuchen wir auch heute hier in Deta. Ich glaube, wir alle, das Banater Forum, sonst das Landesforum, sind ja nicht eine Konstruktion per se, sondern das ist vielleicht das Dach. Und darunter geschieht ja alles, nämlich vor allem auf lokaler Ebene. Und das ist hier ein gelebtes Beispiel, wie das eigentlich geschehen sollte.
Das Kulturprogramm beendeten die Gastgeber, die Mitglieder der deutschen Volkstanzgruppe Edelweiß Detta.
Funkmagazin. eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und mit dem nächsten Beitrag gehen wir nach Siebenbürgen weiter. Die Stadt Seglerburg war Mitte Juli Gastgeber eines Altmusikfestivals. Mit dabei war das deutsche Grundmann-Quartett aus Dresden, das in diesem Monat eine Konzertreise durch die Slowakei, Ungarn und Rumänien unternimmt. Vor ihrem Auftritt in Seglerburg sprach Imola Makavei von der deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Neumarkt mit der Künstlerin und zugleich Konzertmeisterin Ulrike Tietze.
Ich komme schon das 12. Jahr und habe bisher mit dem Kammerorchester, später Festivalorchester, gearbeitet. Jedes Jahr wird ein Orchesterprogramm vorbereitet, seit einigen Jahren auf alten Instrumenten, was mich besonders freut, weil ich von der alten Musik komme, also Aufführung barocker Musik mit den authentischen Instrumenten. Und in diesem Jahr freue ich mich, dass ich meine Kollegen vom Grundmann-Quartett dazu bringen kann, auch im Orchester mitzuarbeiten und ein gemeinsames Quartettkonzert zu spielen.
Das Ganze dieses Jahr begonnen.
Ich wurde gebeten, ein Programm anzubieten mit dem Orchester, was zu dem Thema Reformation passt. Ich habe lange überlegt, was man mit einem Barockorchester zu diesem Thema beitragen kann, habe eine Sängerin eingeladen, Noemi Kiss wird mit uns musizieren, habe Arien für sie herausgesucht zu protestantischen Themen, also Musiker, die sozusagen für den protestantischen Gottesdienst geschrieben haben, und habe dazu Musik herausgesucht von Komponisten, die an protestantischen Höfen gearbeitet haben. Also das Thema heißt Musik an protestantischen Kirchen und Höfen.
Das klingt auch interessant. Und welche Werke werden Sie spielen?
Wir haben Musik von Johann Sebastian Bach dabei, von Georg Philipp Telemann. Also sind einzelne Arien aus größeren Werken. Von Bach wird es eine Arie sein aus seinem Magnificat et Exultavit. Von Telemann wird es eine Arie sein aus der Lukas-Passion. Und von Gottfried August Homilius eine Arie aus einer seiner Kantaten, aus einer Weihnachtskantate, die aber einen allgemeinen Text hat. Und dazu gibt es abschließend eine Sinfonie eines der weniger bekannten Bach-Söhne, Johann Christoph Friedrich Bach, der sogenannte Bückeburger Bach, und eine Ouvertüren-Suite von Georg Philipp Telemann.
Was ist anders heuer beim Altmusikfestival als sonst? Denn Sie sagten, Sie kommen seit 12 Jahren da.
In den zurückliegenden Jahren habe ich mit dem Orchester allein gearbeitet. Jetzt werden meine Quartettkollegen im Orchester mittun. Die Cellistin Ulrike Becker wird im Continuo mitspielen. den Musikern im Basso Continuo Anregung geben aus ihrem reichen Schatz an Erfahrung. Die Bratscherin Bettina Ehrich wird mit den Bratschern des Orchesters gemeinsam musizieren und sicher durch ihre Musizierweise Impulse geben. Und mein Kollege Eduard Wesley wird die beiden Oboistinnen betreuen bzw. auch mitspielen, also mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist für mich auch neu, so ein Erarbeiten in Gemeinschaft, aber ich kenne die Kollegen durch die Quartettarbeit sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass das gut gelingen kann. Und hoffe, dass es schöne Impulse gibt, auch für das Orchester.
Sicherlich, das Publikum wird auch sehr gut reagieren und sie werden viel, viel Erfolg haben mit so vielen schönen Werken, die sie uns aufgezählt haben.
Das muss ich vielleicht sagen, wir nehmen auch dieses Jahr wieder die Perkussionsgruppe dazu. Roland Kasser mit seinen Studenten, die werden bei der Telemann-Overtüren-Suite wieder mittun. Das ist ja nicht zwangsläufig nötig oder üblich, dass Perkussionsinstrumente mitmachen, aber das ist so etwas wie eine Tradition in Megoriatschuk seit einigen Jahren und es macht sehr viel Spaß und da freue ich mich auch darauf. In unserem Quartettkonzert werden wir abends mit dem Quartett spielen, ein Programm, das nennt sich Bachs Echo. Das ist für uns ein sehr spannendes Programm, die Auswirkung von Bachs Wirken einmal auf seinen Sohn, ein Quartett seines Sohnes Johann Christian, ein Quartett, in dem Georg Droschetzky über BACH schreibt, Musik von Mozart, der Bachs Musik für Streichtrio arrangiert hat, aber selbst auch in einem Quartett eine fantastische Fuge geschrieben hat. Und wir werden, das ist vielleicht auf dem Festival was Neues, wir werden Musik von Dmitri Schostakowitsch spielen, der aus seinem Erleben des Bachfestes in Leipzig 1950, wie sein Vorbild Johann Sebastian Bach, 24 Präludien und Fugen geschrieben hat für Klavier. Und unser Oboist Eduard Wesley hat für uns 5 dieser Paare Präludien und Fugen für das Quartett arrangiert. Die werden auch erklingen. Für uns ein sehr vielfältiges und emotional sehr berührendes Programm. Ich hoffe, dass wir begeisterte Zuhörer finden.
Das war eine Kostprobe des Grundmann-Quartetts aus Dresden und mit unserem nächsten Beitrag kommen wir nach Hermannstadt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die ehemalige Kulturhauptstadt Europas 2007 ist Anfang August dieses Jahres Gastgeber des bisher größten Heimattreffens der Siebenbürger Sachsen und vorbereitet hat sich die Stadt dafür mit vielen Sehenswürdigkeiten. Ein jeder, der an der siebenbürgisch-sächsischen Mundart sowie an dem Glauben und den Sitten der Siebenbürger Sachsen Interesse hat, kann bis Oktober eine interessante Ausstellung im Schatzkästlein am Hermannstädter Kleinen Ring besichtigen. Christel Ungar-Zopescu und Arno Ungar von der deutschen Sendung des rumänischen Fernsehens in Bukarest besuchten die Ausstellung. Gemeinsam mit der Ethnografin Camelia Stefan gewähren sie uns einen Einblick in die Welt der siebenbürgisch-deutschen Sinnsprüche.
Ein fester Burg ist unser Gott. Den bekannten Vers Martin Luthers finden wir bis heute als Stickerei oder Inschrift in den Häusern der Siebenbürger Sachsen. Ein fester Burg ist unser Gott. Ausgehend von diesem Leitspruch wurde die Ausstellung Sinnsprüche und Worte der Siebenbürger Sachsen konzipiert. Es ist der Beitrag des Astra-Museums zur 500. Jahresfeier der Reformation.
Das Leitmotiv der Ausstellung war eigentlich das Lied »Eine feste Burg ist unser Gott«. Mit diesem Vers von Martin Luther haben wir uns eigentlich die ganze Ausstellung gedacht und den Weg in dieser Ausstellung ausgeführt.
Grüß Gott tritt ein, bringt Glück herein. Diesen Spruch findet man über dem Hauseingang vieler sächsischer Höfe. Ein Zeichen dafür, dass der Glauben einen zentralen Platz im Leben der Siebenbürger Sachsen einnimmt. Seit der Reformation ist Hochdeutsch die Kirchensprache der Siebenbürger Sachsen. Jedoch wurde auch auf Sächsisch gepredigt. Schrift- und Schulsprache ist seit jener Zeit auch das Hochdeutsche, wobei in den Schulen teilweise bis ins 19. Jahrhundert Sächsisch gesprochen und Deutsch geschrieben wurde. Die Mundart ist vor allem auf die Privatsphäre und die Kommunikation auf der Straße beschränkt.
Die Reformation hat eigentlich eine neue Organisation der Schule gebracht. Das hieß eigentlich, dass alle Kinder in der Schule gingen und auch, dass die Mädchen teilnahmen in der Schule. Natürlich gab es ja für die Mädchen als eigentlich die ersten Stickstriche, kleine Wandbehänge, wo sie eigentlich das Alphabet stickten und natürlich auch die Ziffern. Das war eine Vorbereitung für die Aussteuerung, das eigentlich nachher im Leben vortritt.
Sprüche gibt es dann auch in der Vorbereitungszeit der Konfirmation der zweiten Etappe nach der Taufe im Leben eines evangelischen Christen.
Wenn ein Besucher mich fragt, was bedeutet Konfirmation? Dann sage ich, herausgehend von der Schule, dass die Mädchen und Jungen sich vorbereitet haben für die Konfirmation. Und das war nicht leicht. Eigentlich haben sie mit 2 Jahren vorher angefangen zu lernen, was heißt die Bibel, was bedeutet das, Katechismus. Es war eine Vorbereitung für das neue Leben. Es kommt der Tag der Konfirmation. Natürlich können wir uns vorstellen, die ganze Gemeinschaft mit den schönen Trachten, ein paar Trachten haben wir auch hier in der Ausstellung. Jetzt ist eigentlich wie heutzutage die Prüfung in ein neues Leben anzukommen. Die Jungen und Mädchen versammeln sich und zum Schluss bekommen sie eine Erinnerung an der Konfirmation. Jeder Junge, jedes junges Mädchen hat so einen Konfirmationsschein mit einem Denkspruch bekommen. Hier können wir ein interessantes sehen. Auf dem Rande steht auch der Spruch, eine feste Burg ist unser Gott. Das widerspiegelt sich auch wieder in solchen speziellen und wichtigen Dokumenten. In so einem Konfirmationsspruch wird der Name angegeben, Geburtsjahr, Taufjahr und natürlich auch das Datum, als man konfirmiert wurde. Auf jedem Konfirmationsschein ist ein Denkspruch. Es wurde gedacht von den Pfarrer. Und dieser Denkspruch ist eigentlich ein Leitfaden für das ganze Leben.
Die ältesten Stickereien in der Ausstellung stammen vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Gestickte Sprüche und Spruchbilder, deren Blütezeit zwischen 1870 und 1930 anzusetzen ist, sind aufschlussreiche kulturgeschichtliche Dokumente. Tugenden wie Fleiß und Ordnung haben die Frauen in den vergangenen Tagen auf Spruchbändern verewigt. Stickereien, die sie ständig an ihre Aufgaben erinnern.
Die Rolle des Mädchen und der jungen Frau war eigentlich nur Schule oder eigentlich in der Gemeinschaft mitzuhelfen, sondern sie hatte auch eine besondere Aufgabe zum Sticken. Angefangen von der Stickerei, die ich vorher gezeigt habe mit dem Alphabet, kam jetzt die Rolle des jungen Mädchens, sich auch die Aussteuer zu sticken. Das kann man sehen in der Ausstellung auf verschiedene Trachtenstücke oder auf verschiedene Textilien, wie zum Beispiel diese Polsterbezüge, die wir in der Kollektion aufbewahren. Und ich möchte mich nur auf ein einziges konzentrieren, und zwar wahrscheinlich Katharina Guneschin aus Michelsberg hatte im Jahre 1784 folgendes Spruch ausgewählt. Katharina Guneschin bin ich genannt, im Himmel ist mein Vaterland. Wir sehen klar, dass Gott eigentlich eine Rolle hatte, auch in dem Wesen, auch im Herzen, aber auch in diesen ganzen Textilien, die sie aus Herzen und aus Liebe gestickt hatte. Die Besucher sind sehr begeistert von diesen Sprüchen und in jeder Textilie kann man sehen, wie mit viel Liebe, mit viel Aufwand man das alles vor 100 oder 200 Jahren gestickt hat.
Wandbehänge mit gestickten Sinnsprüchen sind ein besonders beliebter Wohn- und Wandschmuck. Sie erst schaffen im Trautenheim eine behagliche Wohnlichkeit, heißt es. Die gestickten Sinnsprüche sind mit ihrer dekorativen Umrandung ein Wohnschmuck und Aushängeschild der Hausfrau zugleich.
Hier sehen Sie eine Tracht aus dem 19. Jahrhundert, aus Urwegen. Wir haben das extra ausgestellt, also nicht mit dem ganzen Kopfputz. Das kann man ja in diesen Bildern sehen, der Borten mit diesen Myrtenkränzchen. Das war eigentlich der Symbol der verheirateten Frau. Damit man das sieht, wie schlicht, wie einfach, wie schön eigentlich die Brauttracht war. Natürlich in dem Haus, in dem neuen Haushalt, hat die junge Frau sich auch die Haussprüche mitgebracht. Das war eigentlich der Wegweiser. So wie es in den Konfirmationsschein drin steht, so waren eigentlich auch diese Wandbehänge auch sehr wichtig für den ganzen Hausbehalt. Mit der Übersetzung der Bibel durch Martin Luther war es eigentlich angesagt, das Wort steht wegen dem Bild. Eigentlich die Worte waren wichtiger als das Bild. So ist es auch mit verschiedenen Sprüchen, und da möchte ich einige vorlesen. Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. Stellen Sie sich vor, als junges Kind, man wächst auf in einem Haushalt und man lernt die Buchstaben von diesem ABC. Man fängt an, es zu lesen auf gestickte Wandbehänge. Das prägt dich, das macht dich, dass du ganz eng gebunden bist an Gott, an der Gemeinschaft, an deiner Familie.
Dem Inhalt des aufgestickten Sinnspruches entspricht sein Platz im Raum. An der Wand, über dem hohen Bett in der Paradestube, über dem Tisch, dem Ofen, über der Türe, zwischen oder über den Fenstern und unter dem großen Spiegel. Die Spruchtücher hängen in allen Wohnräumen eines Bauernhauses, in der Paradestube, Wohnstube, Küche und im Flur.
Auch bei der Beerdigung war die ganze Gemeinschaft da. Die Rolle der Nachbarschaft, natürlich die Nachbarschaft hat immer mitgeholfen bei Hochzeiten und bei Beerdigungen. Und auch auf diesen Totenbänken waren solche Sprüche angebracht. Was du tust, so bedenke das Ende, so wirst du nimmer mehr Übels tun. Das ist ein Zitat aus der Bibel, natürlich mit dem Symbol der Weide. Das findet man auch auf verschiedenen Grabsteinen. Das Leben, die Ewigkeit, der Tod. Und es ist sehr schön, dass auch durch solche Worte eigentlich der Trauer nicht so stark war. Auch wenn man am Ende des Lebens ist, Gott ist überall mit dir und beschützt dich.
Wappendecken bekunden durch aufgestickte Sinnsprüche die Heimatverbundenheit. Die Wappendecke mit dem Spruch Siebenbürgen süße Heimat wurde in den 30er Jahren von Pfarrer Johann Brus aus Rotbach entworfen. In aufwendiger bunter Steckarbeit werden die Wappen der sieben Stühle Mediasch, Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz, Schäßburg, Sächsisch Rhin und Mühlbach angearbeitet.
Ein Teil der Sachen haben wir in unserer Sammlung, in der Emil Sigerus-Sammlung des Astra-Museums. Wir haben insgesamt über 9000 Teile, Trachten, Stickereien, Möbeln, Keramik und so weiter. Ich beschäftige mich mit der Stickerei und in meiner Sammlung habe ich etwa 70 Teile mit solchen Wandbehänge. Es war ein schwieriges Thema, sich auch das Richtige herauszusuchen. Aber natürlich, eine Ausstellung ist nicht nur, dass man solche Teile zeigt, sondern man soll auch suchen, was gibt es noch? Welche Museen haben noch sowas oder welche Leute beschäftigen sich noch mit solchen Sachen? Das war auch der zweite Teil unserer Ausstellung, und zwar in diesem Saal. Es ist ein Nebenraum, wir nennen es Konferenzsaal oder Saal für verschiedene Workshops für Schulen. Haben wir auch das andere Teil unserer Arbeit mitgezeigt, also nicht nur die Organisation einer Ausstellung, nicht nur das Lesen und Informieren, Dokumentieren ist wichtig, sondern zu sehen, mit Menschen zu reden, mit Frauen, die noch diese Arbeit machen und was man heute noch aufbewahrt. Das ist sehr wichtig. Natürlich haben wir vor der Ausstellung eine Feldforschung gemacht in Umgebung von Hermannstadt. Und wir haben Frau Krech gefunden. Sie lebt ja in Hamlesch. Sie ist eine Frau, die wirklich noch in den traditionellen sächsischen Leben lebt. Da kann man bewundern, die gute Stube, die sächsische Stube. Wir haben noch ein paar Aufnahmen gemacht, wo eigentlich in Ehren der Wandbehang steht, mit den eine feste Burg ist unser Gott. Oder rechts können Sie sehen, die Familie Peters aus Großau. Die bewahren in Ehre die letzte Nachbarschaftslade mit den ganzen Statuten und den ganzen Dokumenten. Und Frau Peters behält in Ehren die ganzen Stickereien und Aussteuer, was man ihr noch gegeben hat aus dem Dorf.
Mit Kreativität, Geschicklichkeit, Geduld und Fleiß bestickten die Frauen große und kleine Decken. Die gestickten Leinen hingen an der Wand, um diese zu schonen. Überhandtücher verdeckten beispielsweise andere Handtücher und Bänder zierten die Front von Regal- oder Schrankböden. Auch Tischdecken oder Wäschebeutel wurden mit Worten versehen. Sehr beliebt waren diese als Aussteuer.
Ich hat's mein Herz nicht offen,
Frau Elisabeth Rosenauer wohnt in Neppendorf. Sie ist eine besondere Frau. Sie hilft uns sehr viel und ist sehr herzlich und hilfsbereit, uns sehr vieles zu zeigen, uns anzufordern. Und sie ist eine der wenigen Frauen in seinem Alter, die noch solche Schönheiten stickt. Und zwar können Sie auf der Wand sehen verschiedene Wandbehänge, aber in einer stilisierten Form, also nicht diese langen Wandbehänge, typische Wandbehänge, sondern in einem Format ausgedacht von ihr mit Motiven, traditionellen Motiven und mit verschiedenen Sprüchen.
Ein besonderes Programm erwartet die Teilnehmer. Am Sachsentreffen in Siebenbürgen 2017 zwischen dem 4. und 6. August in Hermannstadt auch im Schatzkästlein.
In der Zeit, wo das große Sachsentreffen stattfindet, werden wir hier eine Führung machen, eine besondere Führung mit Frau Gerhard Rudolf von dem Deutschhaus über das Thema, wie Uroma und Uropa Hochzeit feierten. Ich glaube, es passt in diesen Rahmen mit den Sinnsprüchen, mit den Bräuchen, dass die Kinder, die Sachsenkinder, die sich jetzt die Wurzeln finden von den Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern, wie sie einmal hier gelebt haben.
Die Ausstellung wurde zusammengestellt aus Leihgaben der Sammlungen des Emil-Sigirus-Museums für siebenbürgisch-sächsische Volkskunde, des Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrums in Hermannstadt sowie aus privater Hand. Sie umfasst mehr als 50 Stickereien, Teile von Volkstrachten sowie Schautafeln mit Bildern und Infotexten. Die Ausstellung kann bis zum 15. Oktober im Emil-Sigirus-Museum für siebenbürgisch-sächsische Volkskunde im sogenannten Schatzkästlein am Kleinring in Hermannstadt besichtigt werden.
Wenn Sie in Hermannstadt unterwegs sind, verpassen Sie nicht die wunderbare Ausstellung. Aus Anlass des Heimattreffens der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt Anfang August veranstaltet auch das Funkforum das Treffen seiner Mitglieder. Mit einem Beitrag darüber melden wir uns in der nächsten Auflage unseres Funkmagazins zurück. In einem Monat sind wir wieder für Sie da mit aktuellen Beiträgen der deutschen Minderheitenmedien aus Rumänien und Ungarn. Haben Sie einen schönen Sommer weiterhin.
Wir sprechen Ihre Sprache.